Der SC Freiburg hat die Champions League knapp verpasst, aber nichtsdestotrotz war das natürlich eine erfolgreiche Saison. Aber wir wollen sie besprechen. Sie muss besprochen werden mit Mischa Tschirwer vom Sportcast Freiburg, jetzt hier im Rasenfunk. Los geht's.
Der Rasenfunk Royal.
Wir alle. Ja, ich bin ja auch, gerade nach dem Spiel bin ich immer besonders aggressiv. Wenn ich dann noch ein bisschen provoziert werde, dann, na gut, dann kommt schon das eine oder andere raus, was mit Sicherheit nicht richtig ist.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich freue mich sehr, dass Mischa Tschirwer mal wieder hier ist. Hallo.
Hi Max. Ja, länger her. Ne? So oft hat es leider nicht geklappt, diese Saison, dass ich bei dir zu Gast sein konnte. Aber ich freue mich immer.
Ja, komm, man muss dir nur ein 2 Wochen Zeitkorridor geben und dann finden wir auch mal einen gemeinsamen Termin. Ist doch easy.
Ja, genau. Das ist sonst immer ein bisschen schwieriger. Aber vielleicht klappt es nächstes Jahr besser. Mal gucken.
Gucken wir einfach mal. Ich würde mich freuen, das weißt du ja. Wenn wir beim Thema Freude sind, wir nehmen jetzt auf am Montag, den 19. Mai. Das heißt, das Verpassen der Champions League ist ja jetzt ungefähr fast 48 Stunden her. Eigentlich so um die Uhrzeit konnte man es schon erahnen, dass das nicht mehr klappen würde am Samstag. Hast du es schon verwunden?
Ja, ich habe es verwunden tatsächlich. Man kann ja auch dafür noch was anderes feiern. Und also so 6 Spieltage vor Schluss sah es ja auch ganz anders aus. Ich habe ganz lange gedacht, dass Freiburg überhaupt nicht europäisch spielt. Mhm. Dann kam aber dieser Run zum Schluss und da kann ich jetzt auch nicht verheimlichen, dass ich dann mir tatsächlich was ausgerechnet habe gegen Frankfurt auch, weil diese beiden Formkurven so gegeneinander gezeigt haben. Ne? Also Frankfurt wurde gegen Ende immer schlechter und Freiburg, anders wie es normalerweise ist, wenn es am Ende noch um was geht, mussten sie sich nicht über die Ziellinie retten, sondern konnten halt wirklich mit Schwung am Ende in diese letzte Partie reingehen. Und dann habe ich gedacht, okay, hat bisher noch nie geklappt, gegen Top-Team zu gewinnen in dieser Saison, aber es könnte passieren. Deswegen, ich hatte Erwartungen, deswegen war ich auch etwas enttäuscht, wie das Team auch, wie man gesehen hat. Die haben auch nicht gleich gefeiert, sondern sind erstmal ein bisschen bedröppelt in die Kabine. Aber mit einem Tag Abstand finde ich es dann auch ganz in Ordnung mit der Europa League.
Das ist schön zu hören, dass du deine Mitte schon wieder gefunden hast und es zeichnet ja aber tatsächlich den SC Freiburg auch aus, dass man schon ganz gut um seinen Platz in der Liga weiß und da wäre Platz 4 zwar möglich gewesen, aber halt auch wegen der Schwäche der Konkurrenz. Also es wäre möglich gewesen mit einer Punktezahl, mit der du dich in vorherigen Saisons maximal für die Europa League qualifiziert hättest. Jetzt ist ja diese Saison eine besondere. Ich erinnere mich noch, das war doch auch ungefähr im Mai, ich glaube noch ein bisschen früher, da haben wir die große Christian Streich-Retrospektive aufgenommen, die ja auch bei euch damals in mehreren Teilen erschienen ist. Eigentlich total irre, dass das jetzt gerade mal ein Jahr her ist, die Zeit von Christian Streich. Die größte Frage war natürlich, wie sich Julian Schuster als sein Nachfolger machen würde und nicht so ganz überraschend ist das denn auch dein erster Aspekt, über den wir hier besprechen wollen. Was würdest du denn für ein Fazit ziehen? Was war das für eine erste Saison unter ihm?
Ich würde sagen, die lief sehr erfolgreich. Also vom Ergebnis her absolut erfolgreich. Was die spielerischen Aspekte angeht, würde ich sagen, also okay, durchwachsen, gut. Also irgendwie in dem Bereich, also wenn man so diese sehr hohe Latte Christian Streich anlegt, würde ich sagen, dass Schuster das eben halten konnte. Einigermaßen, würde ich sagen, auch spielerisch. Ein paar Sachen versucht hat zu verändern, dann aber auch wieder dahin zurückgekommen ist, wo Freiburg schon mal war. Und so in etwa, ja, hatte ich mir das eigentlich auch vorgestellt, ehrlicherweise. Also man hat sich ja mit Schuster dafür entschieden, das Trainerteam möglichst wenig zu ändern. Ne? Also es sind 2 Trainer gegangen, es sind 2 neue gekommen. Schuster ist ja eigentlich gar nicht neu, sondern der war vorher auch schon im Trainerteam. Und man hatte halt vor allem mit Bruns und Vossler 2 Co-Trainer, die vorher schon viel zu sagen hatten und ich glaube auch weiterhin viel zu sagen haben. Und da hat man schon gemerkt, okay, es gibt so eine gewisse Kontinuität in der ganzen Spielanlage.
Und was würdest du sagen, waren jetzt dann die größten Veränderungen unter Schuster?
Ich glaube, da kann man so ein bisschen auch, also da muss man sich dann verschiedene Saisonphasen unterschiedlich angucken. Also Schuster hat gerade zu Beginn mehr geändert, als ich dachte. hat vor allem das Pressing irgendwie stark abgeändert. Freiburg hat ja unter Streich immer ein sehr strukturelles Pressing gehabt, in dem es viel um Deckungsschatten ging, viel darum ging, dass man so die Mitte halbwegs zumacht und ja, und dann, wenn man so in einer perfekten Position ist, langsam irgendwie rausgeht. Und das war unter Schuster am Anfang deutlich aggressiver. Also da ist man Wege gerannt, die man dann vielleicht nicht immer unbedingt rennen muss, aber dadurch konnte man halt Druck und Chaos erzeugen. Und ja, also das hatte schon so ein bisschen RB-Vibes am Anfang, hatte ich das Gefühl. Und dann ging es auch nach Balleroberung ziemlich direkt nach vorne, auch anders als unter Streich. Das ging aber nur so, ich würde mal sagen, ja, 7, 8 Spieltage in diese Richtung, bis dann dieses 0-3 gegen St. Pauli kam, wo Freiburg danach langsam, aber sicher gerade im Spiel mit dem Ball so ein bisschen zurückgenommen hat und dann langsamer wurde als am Anfang der Saison. Aber da war es, also am Anfang der Saison hatte ich gedacht, wow, echt interessant, Julian Schuster geht halt voll rein und bringt da mehr Dynamik in diese ganze Angelegenheit hinein, was ich ihm so jetzt auch nicht so zugetraut hätte am Anfang.
Aber gerade dieses Spiel gegen St. Pauli, also das war am 5. Spieltag, war da nicht das Problem, dass St. Pauli so irre tief stand in so einem 5-4-1 und es gab auch mehrere aberkannte Tore, aber das hat ja eigentlich erstmal mit dem Pressing nichts zu tun, dass das nicht geklappt hat.
Nee, ich glaube, das ist dann weniger das Pressing, sondern eigentlich so dieses direkte Umschalten. Also das meine ich auch mit dem RB-Stil. Pressing, Balleroberung, nach vorne spielen, Ball verlieren, Gegenpressing, weiter nach vorne, halt so dieses Vollgas-Ding, also auch ein bisschen Vintage-RB, ne? Ja, und dass man da eigentlich mehr auf Chaos aus ist als sonst, was eigentlich wirklich nicht so, also unter Streich gab es das nicht so viel. Und du hast recht, das war 5. Spieltag, danach ging es, also es ging noch ein bisschen so weiter, aber ich glaube, so langsam dann Richtung diese Spiele RB Leipzig, Mainz 05, Union, dann, ich glaube auch Röhl hat sich dann irgendwann verletzt. Also da gab es dann so, der Bruch war auch nicht so krass, sondern es ging dann allmählich, wurde es halt ja etwas absichernder im Spiel mit dem Ball.
Und würdest du sagen, wenn wir jetzt mal beim Anlaufen bleiben, dass die Transition von Streich zu Schuster so ein bisschen auch dem entspricht, was die Liga durchgemacht hat, weil Streich war ja dann so fast der letzte Mohikaner des raumorientierten Pressings.
Ja, genau. Also das würde ich auch sagen, dass man da, also die Liga ist eben mannorientierter geworden, obwohl ich mich frage, ob dieses mannorientierte, ob das ich würde sagen, Freiburg ist immer noch nicht so mannorientiert wie andere, wie andere Teams. Ich weiß nicht, ich meine, Bochum war da unter am Anfang und so halt sehr extrem, ne? Da ist Freiburg immer noch, da gibt's immer noch eine Art Struktur. Also jetzt auch am Ende war das so, dass dann Adamu ist weit nach vorne angelaufen, hat dann versucht, auch praktisch den Ballbesitz des Gegners auf eine Seite zu lenken, dass man irgendwie diese Innenverteidiger in die Hälfte kappt und dann das auf eine Seite lenkt und dort versucht zuzugreifen. Deswegen, das hat auch noch was Strukturiertes. Ich würde sogar aber fast sagen, dass das Streichpressing gerade in den letzten 2 Jahren insgesamt halt deutlich weniger eine Rolle gespielt hat als in seinen ersten Jahren. Also am Anfang stand Streich für Pressing-Fußball. Aber gerade in den letzten 2 Jahren war das nicht mehr so stark. Und ich glaube, das hatte auch viel mit Doppelbelastung zu tun. Also, dass man dort dann diese Intensität auch nicht ganz so hochfahren konnte, dass man häufig ein bisschen tiefer stand im Mittelfeldpressing. Und Schuster hat da vor allem diese Höhe ein bisschen verschoben. Ja. Aber du hast schon recht, auch ein bisschen mannorientierter gestaltet als zuvor. Aber man sieht es dann auch kadermäßig, jemand wie Gregoritsch, der in den letzten 2 Jahren unter einem weniger intensiven Pressing bei Streich eine größere Rolle gespielt hat, der war jetzt praktisch draußen. Also, und Adamu hat da den klaren Vorzug erhalten.
Ja, das schien so die erste Qualität zu sein, die alle Offensivspieler haben müssen. Wie verhalten sie sich im Anlaufen? Und erst dann ging es um offensive Dinge, aber da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen müssen, ob das vielleicht immer so die richtige Entscheidung war. Was man auf jeden Fall schon sehr früh gesehen hat in einem Auftaktspiel gegen den VfB Stuttgart, das zwar mit 0-1 in Rückstand quasi ging, aber dann sehr gnädig für den SC verlaufen ist. Was man da sehr früh gesehen hat, war, dass das Ingame-Coaching bei Julian Schuster eine Rolle spielt. Da gab es eine Trinkpause und nach der war es viel, viel besser. Da hat er einige Dinge angepasst und dann hat das funktioniert. Würdest du sagen, dass sich auch dahingehend was verändert hat? Bei Christian Streich konnte man immer sehr gespannt sein, was ist sein Plan A, den er sich überlegt hat? Oft konnte man mit der Startaufstellung schon so ein Gefühl dafür kriegen. Ist es bei Julian Schuster ähnlich oder anders?
Gute Frage. In-game-Coaching von Julian Schuster. Also das stimmt, mit der Trinkpause ist mir auch noch so im Kopf, aber ich erinnere mich sogar auch an Diskussionen, wo gesagt wurde, ah, der wechselt aber ein bisschen wenig und meistens dann auch eher so positionsgetreu, mal am Ende irgendwie auf 5-3-2 umstellen oder sowas. Aber ich hatte sogar fast eher das Gefühl, dass Streich mehr, also einen größeren Taktikkoffer hatte, aus dem er dann Sachen rausholen konnte, als Schuster das jetzt hat. Also, aber es liegt vielleicht auch daran, dass Streich so lange verschiedene Dinge gespielt hat mit Freiburg. Also es gab ganz häufig diese Umstellung 4-4-2 auf 3-4-3 hin und her, auch während das Spiel lief, je nachdem, wie es stand und was man da halt irgendwie machen wollte. Das ist bei Julian Schuster aktuell noch nicht so stark. Aber ich glaube, das hat auch fast wieder ein bisschen was mit dem Kader zu tun. Also wir werden nachher noch so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie viel von der Bank kam und dass da nicht so viel von der Bank kam. Ja, deswegen würde ich auch sagen, Schuster konnte meistens immer nur so in Details anpassen. So die ganz großen Veränderungen gingen als gar nicht so gut mit dem, wie das so gelaufen ist.
Und auch das hat sich ja über die Zeit auch ganz schön verändert. Also es gab dieses berühmte Christian Streich-Julian Nagelsmann-Duell, wo die in der ersten Hälfte viermal umgestellt haben beide. Das hast du dann im Spätwerk von Christian Streich so nicht mehr gesehen, weil sich ja auch der Fußball ein bisschen verändert hat. Man hat auch den Eindruck, dass die Spieler auf dem Feld jetzt durchaus auch selbst ihre Lösungen finden. Da musst du nicht immer für umstellen. Wenn ich mir jetzt die Bilanz angucke, also jetzt auch jenseits von den reinen Punkten, die Freiburg geholt hat, aber dann sehe ich 49 geschossene Tore und 53 kassierte Tore und vor allem natürlich die kassierten Toren, das ist kein guter Wert. Da liegt Freiburg relativ weit hinten in der Tabelle. Allerdings nach Expected Goals Against, also nach den statistischen Toren, die man hätte fangen sollen, in einer perfekten mathematischen Welt, die es natürlich nicht gibt, da wäre man Tabellendritter. Also wo liegt denn jetzt die Wahrheit? Wie gut oder schlecht war denn die Defensive von Freiburg?
Es kommt aufs Spiel drauf an. Also gegen schlechtere Teams war die Defensive sehr, sehr gut. Also zwar hat man gegen Kiel oder Wolfsburg auch mal zwei Gegentore kassiert, aber da lag man meistens schon 3-0 vorne. Mhm. Kann man auch noch sagen, das ist dann schlecht, dass man da noch zwei Tore kassiert, aber würde ich fast noch darauf schieben, dass sie dann so ein bisschen die Konzentration verloren haben. Und ich finde gerade eigentlich im vorletzten Spiel gegen Kiel konnte man das sehr gut sehen. Wenn Freiburg kein Tor kassieren will und sich darauf konzentriert, dann kann Kiel das nicht machen, obwohl die eine gute Defensive haben. Ne? Deswegen, ich fand die Defensive grundsätzlich gut, außer halt gegen Top-Teams. Da ist man regelmäßig zusammengebrochen. Und das sind halt, ich weiß nicht, immer hier Leverkusen 5 Tore, gegen Dortmund waren es 2x4 Gegentore, glaube ich, ne? Ja, genau. Gegen Stuttgart 4 Gegentore, gegen Frankfurt 4 Gegentore. Ja, also es sind dann, das waren halt die Spiele. Ich glaube, wenn man das dann halt rausrechnet, ist auch immer ein bisschen gemein, weil die meisten kassieren viele Tore gegen die großen Teams. Ja, es gab halt auch einfach eine Menge zu Null-Spiele. Atubolo hatte ja zwischendurch auch mal mit Dahmen gemeinsam diese recht lange zu Null-Strecke. Mhm. Das hat Dahmen dann letztendlich für sich entschieden, dann hat es noch ein bisschen länger gehalten als Atubolo. Aber ja, 10 Spiele zu Null von 34 ist dann eben eine ganz gute Sache. Ich frag mich gerade aber noch eine Sache ganz kurz wegen deiner Statistik, weil Atubolo hat, glaube ich, so eine positive Statistik.
Expected Goals.
Ja. Statistik. Wie kommt das zusammen jetzt mit dem, dass nach Expected Goals Freiburg eigentlich hätte mehr kassieren müssen? Liegt es alles nur an den Spielen, die Florian Müller gemacht hat? Oder?
Also tatsächlich kommt nur Atubolo am Ende auf einen Wert von 0,0 und Florian Müller hat die minus 3,4 da tatsächlich. Also ohne hier Fingerpointing betreiben zu wollen, aber da müssen wir mit dem Finger auf ihn zeigen. Aber das ist ja das Interessante und vor allem, das zeigt ja auch schon ganz gut, es gibt verschiedene gefühlte Wahrheiten, was diese SC-Saison angeht. Das haben wir auch damals im Schwerpunkt mit Nick Steiger, habe ich das angesprochen und auch jetzt dann zuletzt mit Alexander Steinmeier, kurz vor dem Champions-League-Finale quasi auch nochmal. Und das hängt nämlich genau mit solchen Fragen zusammen. Auf der einen Seite eine gute Platzierung und auch genügend erzielte Tore, auf der anderen Seite aber auch dann zum Beispiel da die Statistik, dass man offensiv eine der schwächsten Mannschaften dieser Saison war und auch dasselbe hast du auf der defensiven Seite auch, dass man da quasi statistisch gesehen eigentlich zu den Besten, zu den Top 3 der Liga zählt, aber auf dem Papier dann eben nicht. Und du kannst da quasi jedes Argument für dich verwenden. Also ich könnte dir jetzt sagen, der SC hatte 11 Spiele in dieser Saison, in denen der Gegner bei weniger als einem Expected Goal lag. Und alle diese Spiele, also 8 davon hat man gewonnen, 3 hat man unentschieden gespielt. Und das ist ein sehr guter Wert. Das ist was, was tatsächlich für Europapokal-Aspiranten so ungefähr ist, dass du, ja, das ist ja ein Drittel der Saison, wo du erstmal schon weiß, wenn ich ein Tor erziele, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne, relativ hoch. Sehr bitter ist, dass der zweitniedrigste Wert eines Gegners das Spiel gegen Leverkusen war. Die hatten 0,3 Expected Goals und es ging 2-2 aus. Aber gut, das gehört halt auch zu dieser Saison mit dazu. Und auf der anderen Seite kannst du aber natürlich auch eben diese Bilanz gegen die größeren Gegner zitieren. Also eben, du hast ja die Spiele schon genannt und logischerweise drückt sich das auch in den Expected Goals aus. Und die wurden ja allesamt verloren, diese Spiele. Also da gibt es ja keine Ausnahme, wo man dann irgendwie mit einem 4-3 oder so noch durchgekommen wäre oder wenigstens 3-3 gespielt hätte, sondern das waren alles auch dann klare Niederlagen. Jetzt ist aber ja dann die Frage, was fangen wir damit an? Kannst du denn einen plausiblen Grund dafür sehen, warum Freiburg sich ja auch über Julian Schuster hinaus so schwer tut gegen diese Art von Gegnern? Denn wenn ich zum Beispiel auf den Ballbesitz gucke, das ist kein Erklärungsansatz. Da sind Spiele dabei mit 33% Ballbesitz, da sind auch Spiele dabei mit 59% Ballbesitz.
Ich werde da jetzt, glaube ich, auf eine andere Sache antworten, weil Top-Team-Frust haben wir am Ende noch.
Ach, ja, stimmt.
Als extra Punkt. Aber zur Saison von Freiburg. Also einmal, glaube ich, will ich dir recht geben mit diesen Statistiken, dass man gerade eben, also bei diesen Teams bei schlechteren Teams oder die Spiele, die man gewonnen hat. Ich glaube, fast alle Spiele, die man gewonnen hat, hatte man auch den besseren Expected Goals Wert. Also das waren jetzt keine ergaunerte Spiele oder so. Die sind zwar sehr häufig nur 1-0 ausgegangen oder so, aber trotzdem, da war man halt regelmäßig besser. Deswegen, ist diese Saison, ist man jetzt nicht rein glücklich auf Platz 5 gekommen. Aber gleichzeitig sagt das ja schon was aus, dass Freiburg war den allergrößten Teil der Saison jetzt nicht besonders, also war jetzt nicht in aller Munde oder so. Eigentlich war Gladbach hatte mal so eine starke Zeit, Augsburg hatte mal eine starke Zeit, Mainz hatte mal eine starke Zeit. Und es waren alles Teams, wo man dachte, okay, entweder stehen sie gerade vor Freiburg oder die werden Freiburg noch einholen, weil die haben irgendwie sowas Besonderes. Und Freiburg anzugucken war meistens nicht so attraktiv. Mhm. Es gab halt diese Phase am Anfang. Also die ersten 7 Spiele ist ein fantastischer Saisonstart, wo Freiburg auch schön spielt. Und danach kommt eine Saisonphase, und ich würde fast sagen, von Spieltag 20 bis 28 ist bis auf so ein verrücktes Spiel gegen Bremen, ist es wirklich bieder zum Anschauen. Also es ist, ich meine, da ständig hat man so Startelfs von Günther, Ginter, Lienhardt, Kübler, Osterhage, Eggestein, Grifo, Doan und dann Höhler, Gregoritsch. Also halt auch diese Uraltmannschaft. Wo dann, ich weiß nicht, Durchschnittsalter wahrscheinlich 29 ist oder so, nur Atubolo hinten drin. Und dann spielen die recht langsam Fußball, viele lange Bälle vorne auf Gregoritsch. Pressing ist dann dort auch nicht mehr so intensiv, wie es mal war. Und man denkt sich, okay, also ja, die können jetzt Tore schießen, müssen sie aber auch nicht. Und gut, aktuell kassieren sie nicht so viele Tore, aber das kann auch mal anders laufen. Also das war, da hatte ich auch das Gefühl, es geht spielerisch gerade überhaupt nicht voran. Und die ganzen vielversprechenden Spieler, die man so hatte, die saßen halt auf der Bank und sind überhaupt nicht in Form gekommen. Und das macht, glaube ich, dieses negative Grundgefühl, das so viele Leute bei Freiburg haben. Ich glaube, das ist in dieser recht langen Phase in der Saisonmitte, kommt daher. Aber man vergisst dann eben schnell den sehr, sehr guten Anfang. Und dort wusste man halt auch noch nicht, dass diese wirklich gute Abschluss nochmal kommt. Und ich meine, diese letzten sechs Spiele, die waren gut. Also das hat dann auch wieder mehr Spaß gemacht. Da hat übrigens, also vielleicht noch zum System, Schuster dann auch nochmal was Neues gefunden. So ein 4-1-4-1, Eggestein auf der Solo-6, vorne dann Osterhage Höhler oder Osterhage Mansambi, Adamu als alleinige Sturmspitze. Das hat jetzt die Stürmerproblematik nicht gelöst, aber spielerisch sah das dann irgendwie auch schon mal ein bisschen besser aus als genau in dieser langen Saisonmitte.
Und ich meine, man könnte natürlich auch sagen, gegen Bochum, Heidenheim, St. Pauli, Augsburg, Leipzig zu glänzen ist vielleicht auch nicht so einfach.
Ja.
Weil das alles auch gut organisierte Teams sind. Bochum war in der guten Phase von Bochum. Heidenheim war, ich glaube, da schon ausgeschieden aus der Europa League. Das war auf jeden Fall so rund um die Phase, wo eben Heidenheim wirklich angefangen hat, wieder an das alte Heidenheim zu erinnern. Und St. Pauli ist sowieso eins der besten Teams defensiv gewesen dieser Liga. Also das kommt natürlich noch mit dazu. Jetzt ist das ja aber nur eine Komponente, eben was auf dem Feld passiert, sondern zu einer Trainerpersönlichkeit gehört ja auch eine Außendarstellung. Bevor wir gleich eben auf andere Themen gucken, sag mir noch ein paar Worte dazu. Also es war ja völlig klar und eigentlich auch zu erhoffen fast schon ein bisschen, dass Julian Schuster sich jetzt nicht auch zu Wahlen in anderen Ländern zum Regenwald und Klimawandel äußert, weil er danach gefragt wird, so wie es bei Christian Streich eben der Fall war, sondern dass die Art der Pressekonferenzen sich etwas wandeln würde. Wie findest du denn Julian Schuster jetzt nach seinem ersten Jahr in der Kommunikation nach außen?
Sehr, sehr langweilig. Also ich meine, die Pressekonferenzen sind nur halb so lang wie die von Christian Streich und trotzdem habe ich sie mir nicht angeschaut, weil ich glaube, der ist halt eher eine Art Medienprofi, ne? Also so professionell ist er ja noch gar nicht, aber es kommt halt einfach relativ wenig bei raus. Und ich habe das Gefühl, dass Streich, wenn der mal irgendwie über Spieler spricht und so, dass man da auch ein bisschen, also so ein Gefühl dafür bekommt, wie sieht Streich jetzt Spieler XY, wie will er den einsetzen, hat er mit dem große Pläne oder denkt er eher, ah, das wird vielleicht eh nichts. Also ich habe das Gefühl, man hat bei Streich, wenn man den dann kannte, wie er über Spieler spricht, auch immer so ein Gefühl dafür bekommen, was passiert.
Es gab gerade einen Subtext, den er mitgeschickt hat.
Ja. Und das fehlt bei Julian Schuster komplett. Ich glaube, für die Außendarstellung für so einen Verein ist das gut als Fan. Gut, Pressekonferenzen sind vielleicht eh nichts für Fans. Das sind was für Journalisten. Und die können dann irgendwas schreiben.
Ja, also ich glaube auch, es wäre ja völliger Quatsch, jetzt etwas, was so weit weg entfernt vom Sportlichen ist, zu wichtig zu nehmen. Aber weil du jetzt auch diese Formulierung verwendet hast, Medienprofi, das sagt man ja immer quasi bei Leuten, die langweilige Interviews geben. Ja, das sind Medienprofis und ich würde gerne diesen Begriff komplett anders verwenden, denn ich glaube, ein Medienprofi ist jemand, der weiß, wie Medien arbeiten und der weiß, ich muss in jedem Interview, in jeder Pressekonferenz, muss ich mindestens ein knackiges Zitat, eine Botschaft muss ich mitgeben. Und wenn ich die Muße dafür habe und wenn mir das wichtig genug ist, dann überlege ich das, so wie sie auch bei jeder Kabinenansprache vorher überlegen, welchen Akzent setze ich heute, so wäre meine Definition von Medienprofi, wäre jemand, der das auch so macht. In seinem Sinne, seine eigenen Botschaften, das, was er platzieren möchte und das dann aber auch so knackig verpackt, dass es auch wirklich ankommt bei den MedienvertreterInnen.
Also ja, d'accord. Ich würde noch eine andere Sache dazu sagen. Ich war jetzt ein bisschen häufiger im Stadion als sonst. Dort macht Julian Schuster halt eine, finde ich, eine sehr gute Figur. Also auch gerade in Kommunikation mit den Fans oder so. Ich meine, der kommt danach nochmal zu den Fans. Die haben dann ihr Lied, das sie irgendwie singen. Er jubelt da irgendwie nochmal rein. Und das macht schon Spaß. Und da, und vielleicht ist das ja auch das Wichtigere, da irgendwie dann ein gutes Verhältnis aufzubauen. Deswegen, da kommt Julian Schuster im Stadion perfekt an. Von Anfang an bis Ende, eigentlich auch in dieser Zeit, in der das jetzt irgendwie nicht so ganz perfekt lief. Ja, also da, ja, ohnehin im Stadion ist interessant. Da ist dann auch jemand wie Gregoritsch oder so, kommt da ganz anders rüber, was man dann so nicht mitbekommt.
Wie meinst du das bei Gregoritsch jetzt?
Ach, der ist so gut drauf und der pusht alle und so. Und auch wenn der 90 Minuten nicht gespielt hat. Ja, genau. Also da finde ich Schuster ganz gut. Und an der Seitenlinie hätte ich jetzt auch gesagt, finde ich, passt es schon. Also da fand ich Streich halt immer etwas unberechenbar, gerade was so Kommunikation mit den Schiedsrichtern angeht und sowas. Und da finde ich das deutlich angenehmer mit Julian Schuster, der durchaus auch emotional ist und so, aber was anderes ausstrahlt als Streich.
Totale Zustimmung. Da war Christian Streich mehr als einmal drüber. Und ich habe das neulich im Third Circle Podcast, da war das nur so ein Nebenaspekt in der neuen Folge zu Atomic Tactics. Da ging es darum, dass ein argentinischer Trainer im Interview mit einem italienischen Journalisten, glaube ich, sich lustig drüber gemacht hat, dass europäische Trainer immer so viel Gestik am Spielfeldrand machen würden, weil er sagt, die Spieler bekommen nichts davon mit, den Spielern ist davon nicht geholfen, alles, was ihr damit tut, ist ein Schauspiel für die Masse zu erzeugen, für die Medien und für die ZuschauerInnen. Und da musste ich ganz oft dran denken, als ich jetzt Sambo Henriks neulich gesehen habe im Stadion und jetzt, wo du an Christian Streich erinnerst. Also nur mal so als Gedanken für die Hörerinnen und Hörer, vielleicht könnt ihr das auch mal so für euch beobachten, weil ich finde, da ist sehr, sehr viel Wahres dran, auch wenn man mit Spielern spricht, ist da sogar noch mehr Wahres dran. Die sagen vielleicht mal so hin und wieder, ja, hilft uns schon, wenn dann die Stimmung quasi besser wird, wenn er quasi alle anpeitscht, aber ansonsten sagen die, ich krieg davon überhaupt gar nichts mit. Und ja, deswegen, das ist, glaube ich, ein Aspekt, den kann man dahingehend ja auch positiv bewerten, dass es sich da bei Julian Schuster ein bisschen verändert hat. Das heißt, eigentlich ist ja dann der Übergang nahezu perfekt geglückt.
Also ich würde auch sagen, da ist ein bisschen Bruch. Also klar, Julian Schuster ist jemand Neues, ist ein anderer Trainer, aber ich würde sagen, er knüpft halt einfach ziemlich gut an das an, was Christian Streich gemacht hat. Christian Streich hat es ja auch gut gemacht und Christian Streich hätte jetzt auch Dinge verändert zur neuen Saison. Das wäre auch nicht immer der, also es war ja auch nicht immer der gleiche Fußball, den er gespielt hat. Und ich bin da eigentlich ganz happy drüber, dass man so eine Kontinuität eigentlich da hinbekommt. Und bin aber auch gespannt, was Schuster jetzt noch macht, wenn er da ein bisschen besser reinkommt. Mhm. Und ich meine, so ein bisschen Schiss hatte ich ja schon, dass das überhaupt nicht funktioniert. Also ich meine, der Typ hat noch nie irgendwie eine Mannschaft trainiert und so und hat keinerlei Erfahrung. Ich dachte mir schon, dass die Co-Trainer da einiges machen können, aber so ein Fußballteam ist ein sensibles System, würde ich mal sagen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man da irgendwie bei der Fitness, wenn man das so ein bisschen zu wenig macht oder wenn man ein bisschen zu wenig auf Zweikämpfe geht oder ein bisschen zu wenig dahin, dann kann man da dann kann es an einem Ende nicht reichen und plötzlich kriegt man es nicht mehr eingefangen und es geht alles in den Bach runter. Also das weiß man halt nie bei jemandem, der so ganz neu ist. Und deswegen perfekter Einstieg, würde ich sagen. Und ich meine, vom Ergebnis her, Platz 5 ist
absoluter Traum. Ja. Absoluter Traum. Und gleichzeitig ist es ja auch deswegen spannend gewesen zu sehen, wie sich jetzt Julian Schuster schlägt, weil er ja auch noch Spieler aus dem aktuellen Kader sehr, sehr gut kennt aus seiner Zeit. Und also als Spieler noch aus seiner Zeit, als Spieler natürlich. Kennen sollte er dann doch alle. Und das bringt uns aber ja zum nächsten Aspekt, dass auch hier im Kader es einige Fragezeichen gibt. Einige Dinge wurden aber auch mit einem Ausrufezeichen, glaube ich, jetzt erstmal unterstrichen und vielleicht erstmal vorläufig beantwortet. Das ist dein zweiter Aspekt mit Blick auf diese Saison. Was ist denn da wichtig zu wissen?
Also genau, ganz kurz. Ich habe jetzt drei Kaderpunkte noch mitgebracht. Ne? Wollen wir mit dem Kaderumbruch einfach anfangen?
Na klar, logisch.
Ja, weil ich, also so wie du es gerade eingeleitet hast, weil da wollte ich nochmal sagen, also genau, der Kaderumbruch, es gibt halt so einen Kern von Spielern bei Freiburg, der halt seit Ewigkeiten da ist. Ne? Also man hat diesen Aufstieg 2016, 2017 und da waren dabei Günther, Kübler, Höfler, Mike Franz, Grifo, Philipp, Petersen, Niederlechner, Schuster, Gulde, Haberer und ein Jahr später kam Lienhardt noch dazu. Also das war nicht der komplette Kader, aber das war halt ein Kern von Spielern, die alle sehr, sehr lange bei Freiburg geblieben sind oder halt irgendwie wieder zurückkamen. Ich meine, also andere Teams, die haben so einen Spieler, der 9 Jahre bleibt und Freiburg hat da dann halt irgendwie 8 davon oder so. Das macht dieses Team schon auch sehr besonders. Ist dann, wenn jetzt ein Gulde geht, genau, dann geht da ein Spieler, der 9 Jahre beim SC Freiburg war und man hat das Gefühl, das ist jetzt gar keine besondere Identifikationsfigur oder so, weil der halt einfach ist jetzt keiner der 9, ne, aber trotzdem, da gibt's halt nochmal deutlich Spieler, die deutlich mehr Einfluss hatten und aktuell noch spielen.
Und ganz kurz, das war ja auch interessant, dass die angesprochenen Spieler das zum Teil ja genauso nach dem letzten Spiel gesagt haben, dass sie gesagt haben, was es so besonders bitter macht, dass man jetzt die Champions League verpasst hätte, ist eben, weil es eben eine eingeschworene Gruppe ist, die schon so viele Jahre miteinander Fußball spielt und jetzt eben dieses Ziel hätte erreichen können in Abgrenzung zu, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgendjemand hat gesagt, wir sind keine zusammengekaufte Mannschaft, sondern wir kennen uns eben schon so lange und also es wurde auch von ihnen so thematisiert.
Ja. Ja, und ich meine, gegenüber steht in Frankfurt, ich weiß nicht, da ist halt Trapp und Chandler sind halt die beiden, die vielleicht sowas haben und der Rest ist halt maximal 3 Jahre da oder so. Mhm. Also jetzt gar nichts gegen Frankfurt oder so, aber das ist halt üblich, außer man, ja, ist Bayern und muss nie Spieler verkaufen oder so.
Naja, wird sie nicht mal los, wenn man sie verkaufen möchte, aber das ist was für ein anderes Segment.
Ja, genau. Der Umbruch, also von diesem Kern, der hat ja jetzt irgendwie schon seit ein paar Jahren angefangen. Also Spieler wie Mike Franz oder so, die sind jetzt auch schon länger nicht mehr da. Haberer ist irgendwann gegangen. Philipps ja eigentlich auch. Der ist zwar gerade wieder da, aber naja, genau. Und Schuster habe ich ja und Niederlechner auch aufgezählt. Aber genau, dieser Kern wird jetzt halt langsam sehr alt. Die werden dann alle über 30 und werden jetzt halt langsam gehen. Dieser Kader ist halt so relativ alt. Und das ist klar, dass das jetzt irgendwie in den nächsten Jahren passiert und dass das jetzt langsam vorbereitet werden muss. Und das ist, glaube ich, schon auch eine Aufgabe, die Schuster jetzt halt angehen muss, als Erbe von Christian Streich. Und man geht es aber, glaube ich, oder man ist es dieses Jahr noch recht langsam angegangen. Wahrscheinlich auch, damit der Umbruch nicht zu groß wird. Also man hat jetzt irgendwie gesagt, okay, man hat Schuster und man holt sich dazu irgendwie, was waren Transfers? Dingschi und
Beste
kamen dann zum Halbjahr und dann gab es noch einen Transfer.
Osterhage natürlich.
Osterhage, genau. Ja, Osterhage und Dingschi waren die beiden Transfers zum Anfang. Also so ein paar Ergänzungen und trotzdem die Alten bleiben halt irgendwie alle da. Und dann wurden aber halt ein paar jetzt nicht so eingesetzt. Also Gulde hat kein Spiel mehr gemacht. Höfler ist gegangen. Das war halt sehr, sehr interessant. Nicht gegangen. Also Höfler ist auf die Bank gegangen, sehr, sehr häufig. Mhm. Was viele nicht so ganz verstanden haben, weil es fehlte halt häufig so ein bisschen das spielerische Element aus dem Zentrum heraus. Und ja, das war halt Höfler all die Jahre. Jetzt offensichtlich ist er gegen den Ball vielleicht nicht mehr intensiv genug. Da haben dann Osterhage und Eggestein irgendwie ihm was entgegenzusetzen. Ja, deswegen, ich bin auch gespannt, wie weit das noch geht. Und es ist die erste Saison von Günther, in der er nicht verletzt ist und trotzdem nicht komplett spielt. Mhm. Und Makengo ihm da so ein bisschen den Rang abläuft. Also man sieht schon, dass, also ja, Schuster geht's an. Langsam, aber er geht's an. Obwohl, um das nochmal kurz zu sagen, das war ja auch das Frustrierende in dieser Saisonmitte. Da war's halt überhaupt nicht so. Da haben halt nur die Alten gespielt. Und ich glaube, das war halt auch so eine frustrierende Sache, dass man dachte, okay, wenn es jetzt spielerisch nicht so toll aussieht, ist in Ordnung. Aber dann halt mit den Erfahrenen noch irgendwie ständig, wo man dann diesen Umbruch nicht voranbringt, das hat dann, ja, so ein bisschen die Laune sinken lassen.
Ja, und das war ja so interessant. Es gab ja Rückmeldung zu dem Freiburg-Schwerpunkt, den ich damals mit Nick aufgenommen habe. Und das kam wohl nicht so gut an bei allen Beteiligten, vielleicht auch bei manchem, über den wir da geredet haben. Und nichtsdestotrotz ist das seltsamer. Also zum einen, nach dem Schwerpunkt war es anders. Auf einmal haben die Jungen wieder gespielt. Und zwar namentlich die wir erwähnt haben, dass es schade ist, dass die zu wenig Spielzeit bekommen. Und zum anderen ist es so, dass mir das ausnahmslos bestätigt wurde danach von Fans und vor allem jetzt so in der Rückschau, also jetzt so nach der Saison, dass die Leute gesagt haben, ja, das war viel, viel besser, als dann die Jungen wieder gespielt haben. Dafür hätte ich, also mir hat, eine Person hat mir geschrieben und hat gesagt, da hätte ich auch Europapokal für verpasst, dass ich eben Mansambi mehr sehen kann, weil der eben noch was Neues bringt und es ist ja auch schön, junge Spieler zu sehen und alle erinnern sich für immer an das Kopfballtor gegen Gladbach, weil das einfach so was Besonderes war. Und das fand ich interessant, weil im unmittelbaren Umfeld der Folge gab es da auch Kritik und zum Teil auch von Fans, aber mit ein paar Wochen Abstand, als dann die Jungen gespielt haben, haben alle zugegeben, nee, eigentlich fanden wir es damals auch ein bisschen langweilig und es war so ein bisschen schade, dass es so Vintage-Freiburg war, ohne dass es Vintage-Freiburg war.
Ja, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, und ich glaube, ich habe diese Tendenz auch, dass es so ein Grundvertrauen in die Trainer gibt, die Spieler halt im Training sehen und dann einschätzen können, ist es gerade klug, Adamu spielen zu lassen oder nicht? Hm. Ist es jetzt klug, Mansambi schon reinzubringen oder nicht? Und das ist ja bei Freiburg, das gehört ja zu diesem Freiburger Talente fördern mit dazu, dass man sie halt nicht auf Teufel komm raus spielen lässt, sondern dass man sie halt auch immer wieder zurücknimmt und dann Ältere dafür spielen lässt und dann, wenn sie halt gut drauf sind, sie reinbringt. Und deswegen glaube ich jetzt auch, dass diese, also dass diese Phase in der Mitte der Saison, das liegt nicht unbedingt daran, dass Schuster dazu ängstlich ist oder sonst irgendwas. Ich finde, am Anfang der Saison hat er das ja ziemlich deutlich gezeigt, dass der überhaupt kein Problem damit hat, hier Ogbus und Rosenfelder von Anfang an spielen zu lassen. Und auch, dann war Ginter irgendwann einmal, also gut, also als Ginter halt noch nicht 100% fit war, hat Rosenfelder durchgespielt, auch wenn das, also ich fand das erstmal ziemlich riskant und so, ne? Deswegen ist es wahrscheinlich schwer, halt diesen Vorwurf zu machen, ach, lass doch Mansambi und Makengo spielen, wenn man halt eigentlich nicht weiß, wie die sich aktuell im Training präsentieren.
Ja, ja, klar.
Würde ich jetzt sagen. So,
ja. Und natürlich die Ergebnisse hatte Julian Schuster immer auf seiner Seite. Aber die Spielweise war eben so, dass man sich manchmal gedacht hat, es wäre schön, ein bisschen mehr Energie auf dem Platz zu sehen, ein bisschen mehr Risiko. Aber logischerweise hätte er die Spiele dann nicht 1-0 gewonnen mit seinem Team, sondern 0-1 verloren oder irgendwie sogar ein bisschen höher. Dann wären genau dieselben Leute, nämlich wir Beobachtende, da gesessen, hätten gesagt, ja, er versucht, übers Knie zu brechen. Also es ist schon völlig klar, dass es auch eine undankbare Situation ist. Aber es ist halt interessant, dass dieses Grundgefühl schon ein allgemeineres zu sein scheint, weil jetzt ich das jetzt in den letzten Tagen von einigen gehört habe, dass es ihnen in dieser Saisonphase genauso ging, dass sie die Spiele nicht gerne geguckt haben, weil es kein schöner Fußball war, obwohl die Ergebnisse ganz fantastisch waren.
Ja.
Und das ist ja erstmal nur ein interessanter Befund. Mehr muss man damit ja nicht machen.
Voll, ja. Ja, aber dann lass uns vielleicht noch auch eine Sache dann weitergehen, weil was ich eigentlich interessant fand, also es gibt ja einen sehr großen Talentpool bei Freiburg und ich war mir eigentlich sicher, Talente, die den Durchbruch schaffen diese Saison, sind Rühl, Sildilia, Weishaupt, Dingschi und Atubolu. Bei Atubolu hatte ich recht,
ja.
Alle anderen, also Sildilia und Rühl hatten mal irgendwie ein bisschen ihre Phasen, Weishaupt könnte man sagen bei St. Pauli dann, aber die haben es ja halt allen nicht geschafft, sondern die es geschafft haben, waren dann halt Rosenfelder, Adamu, Makengo, Mansambi. Ja, also obwohl Mansambi jetzt auch eigentlich nur am Ende, ne? Aber das fand ich halt schon auch interessant, dass es gibt diesen Talentpool, aber ja, einige haben es halt irgendwie nicht geschafft, aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, hat häufig auch mit kleineren Verletzungen zu tun, sich dann so zu entwickeln, wie man das gedacht hat. Und da merkt man halt auch, also auf Talente zu bauen, ist halt keine sichere Bank, ne? Manche kommen dann halt raus und manche nicht und die meisten kommen aber auch nicht über 34 Spieltage raus.
Das stimmt natürlich. Und wenn man jetzt trotzdem versuchen müsste, eine Gemeinsamkeit zwischen den von dir genannten zu finden, würde ich sagen, allesamt sind mir jetzt nicht durch wahnsinnig viele gelungene Pressingaktionen im Kopf geblieben. Also das wird nicht der einzige Grund gewesen sein. Und gerade bei Marlin Röhl kannst du nicht ohne die Verletzung über diese Saison sprechen. Da tut man ihm dann sicherlich ansonsten Unrecht. Aber vielleicht ist das tatsächlich der Tiebreaker dann, ob jemand spielt oder nicht oder ob jemand zum Beispiel erst eingewechselt wird, wenn ein Spielstand so ist, dass Pressing sowieso gerade nicht mehr das Thema ist, weil der Gegner sich hinten reingestellt hat, weil man nämlich 0-1 zurückliegt und Freiburg eh erstmal kommen lässt. Also es gibt ja auch verschiedene Spielsituationen, in denen unterschiedliche Qualitäten mehr oder weniger gefragt sind. Also wer weiß, ob das noch mit dazu kommt, ohne dass wir es natürlich wissen können.
Voll, ja. Ja, aber also ich würde jetzt fast noch ein bisschen im negativen Flow bleiben und die Probleme im Kader noch ansprechen, wenn wir gerade das, also aber erstmal, vielleicht kann man ja auch sagen, dieser Kaderumbruch, ich finde das gerade ganz gut. Also ich habe das Gefühl, langsam, vorsichtig ist das Schuster angegangen und ich würde sagen, man hat jetzt irgendwie eine Grundlage. Ich bin wahnsinnig gespannt auf Mansambi nächste Saison. Ich glaube nicht, dass er mit 20 Jahren dann der krasse Strukturgeber auf der 6 sein wird. So, mal gucken, vielleicht braucht man da irgendwie noch jemanden. Ja, es ist Makengo, finde ich, ist auch interessant. Rosenfelder sowieso. Ich meine, das war mir jetzt irgendwie schon seit 3 Jahren klar, dass der irgendwie krass wird, wenn er halt nicht ständig verletzt ist. Das war halt ein einfach ganz großes Problem. Ja, Hay und Röhl freue ich mich auch auf jeden Fall auf nächste Saison.
Und wie hoch schätzt du die Möglichkeit ein, dass die auch eine solche Verbundenheit mit Freiburg entwickeln, dass die jetzt auch über viele Jahre bei Freiburg bleiben? Ich weiß, extrem hypothetisch und sehr schwer zu beantworten, aber das ist ja das Besondere der Generation, die jetzt dann langsam abtritt.
Also, was ich gerade ein bisschen schwierig finde, ist, dass Weishaupt ist irgendwie extrem happy in St. Pauli und da gibt's schon die ersten Überlegungen, dass er halt vielleicht nicht zurückkommt, weil eigentlich hätte ich gedacht, also eine Achse könnte halt sein, Atubolo, Rosenfelder, Weishaupt, das sind halt alles Leute, die sind schon seit 10 Jahren in Freiburg. Oder, also, die sind alle erst 20, aber, oder 22, aber das ist halt, die sind da wirklich durch diese Freiburger Fußballschule durchgegangen, komplett. Jetzt nicht so wie Sildilia und Mansambi, dass sie, oder Makengo, die sind auch schon länger da, ne, und sind über die zweite hochgekommen. Aber die drei sind da halt, könnten wirklich so eine Achse bilden, obwohl das halt immer bei so Mittelfeldteams, also da muss einiges zusammenkommen, dass Spieler eine Achse bilden, weil die können halt über den Verein hinauswachsen. Also Atubolo, mal gucken. Also ich weiß auch nicht, wie der sich entwickelt, aber der kann sich schon dahin entwickeln, dass er dann nicht bei Freiburg bleibt. Und Röhl auch oder so. Ja. Rosenfelder auch tatsächlich. Deswegen erstmal auf diese mittelalten Spieler gucken, würde ich sagen. Also mit Eggestein, Osterhage, Lienhardt, so, das sind jetzt das neue Zentrum, würde ich sagen.
Mhm. Klar, haben ja auch die letzten Spieltage dann auch gezeigt. Also da ging das ja Hand in Hand. Die Jungen mit den Mittelalten, wie du sie jetzt gerade genannt hast. Aber dann lass mal auf die Probleme im Kader blicken. Welche gibt's denn da?
Ja, ich würde ganz kurz eben mit diesen Formproblemen und den kleineren Verletzungen nochmal dahin gehen. Also Philipp, Muslia und gewisserweise Weishaupt auch haben halt fast keine Rolle gespielt. Gulde hat gar keine Rolle gespielt. Höfler hat kaum eine Rolle gespielt. Beste Einwechslungen, ne? Und Gregoritsch hatte eine ganz kurze Phase, in der er von Anfang an gespielt hat, genauso wie Sildilia und Röhl. Das sind jetzt, ich weiß nicht, wie viele Spieler ich hier aufgezählt habe, aber fast 10 oder so. Und wenn man daraus jetzt sagt, das sind immer nur ein oder zwei von denen gerade in Form, kann man sich ja ausmalen, wie breit diese Bank besetzt ist. Mhm. Also es gab irgendwie sehr, sehr selten eine Phase, in der ich dachte, hier sitzen aber 4 Spieler auf der Bank, die könnten eigentlich auch Startelf spielen. So von der grundsätzlichen Qualität kann das Beste, bin ich mir ganz sicher, ne? Und Sildilia und so. Aber sie konnten es halt dann irgendwie scheinbar nicht so oft abrufen. Und gerade wenn Beste eingewechselt wurde, hatte ich auch das Gefühl, es ist ihm halt auch nicht so viel gelungen. Also ich habe dann schon auch verstanden, warum der nicht mal von Anfang an gespielt hat. Also das wäre auf
aber
jeden Fall
eine. Aber ist das nachvollziehbar für dich? Also wir haben dieses Phänomen ja früher sehr oft gehabt, dass man gesagt hat, bei Neuzugängen, die brauchen eigentlich erstmal ein Jahr, um bei Christian Streich anzukommen und dann kann man sie erst im zweiten Jahr bewerten. Das hat aber dann irgendwann nachgelassen, wobei ich mir nie so ganz schlüssig war, ob das vielleicht auch daran liegt, dass man irgendwann wirtschaftlich in der Lage war, ein anderes Regalfach zu greifen und deswegen die Qualität der Spieler höher war, dass die sich auch schneller anpassen konnten. Aber dass Dingschi und Beste im Grunde so gar keine Rolle spielen und auch so wie ein Schatten ihrer selbst wirken und das, obwohl sie ja aus einem Fußball kommen, der jetzt auch nicht so komplett anders ist als das, was Freiburg macht mit Heidenheim, das ist mir, also so ganz nachvollziehen konnte ich das nicht. Wie ging es dir damit?
Ich kann es nur spekulieren. Also bei Dingschi muss man noch sagen, der hatte sich am Anfang ein bisschen schwer getan, dann kam er gut rein, der hat auch ein paar wirklich gute Spiele auf der 10 gemacht. Was nicht seine Position ist, aber da dachte ich auch, ja, das funktioniert und dann kommt's halt so typisch, ne, so kleinere Verletzungen, dann irgendwie doch, ne, klappt dann doch nicht so ganz, wo man dann irgendwann denkt, ach komm, versuch's nächsten Sommer nochmal, dann klappt's. Aber ich würde dir schon recht geben, ich meine, der hat bei Heidenheim, glaube ich, irgendwie 12 Tore geschossen oder so, und bei Freiburg keins, ich weiß gar nicht, oder hat er eins gemacht,
Also in dieser Saison drei Vorlagen hat er gegeben, immerhin. Ja.
Das ist schon, also da hatte ich ja auch gehofft, dass das derjenige ist, der halt ein bisschen effizient vom Tor sein könnte. Und kam aber eigentlich überhaupt nicht in diese Situation. Bei Beste, also auch überhaupt keine richtige Bindung zum Spiel. Fehlt halt vielleicht auch irgendwie ein Stürmer, dem er die Flanken gut servieren kann. Aber es hatte mich auch überrascht. Also genau das, was du sagst, das sind fertige Bundesligaspieler. Das sind jetzt keine Talente aus der zweiten französischen Liga, die dann nochmal ihre Anlaufzeit brauchen. Und ich habe es nicht so richtig verstanden. Mhm. Und ich hoffe, aber ja, dass das nächste Saison dann einen Ticken besser aussieht. Weil mit Osterhage hat man halt das Gegenbeispiel. Der ist angekommen und war halt sofort da und hat Höfler auf die Bank verdrängt, der die letzten 10 Jahre geprägt hat im Mittelfeld bei Freiburg.
Und auch unheimlich vielseitig war Osterhage. Also der hat ja, also nominell hat er immer im zentralen Mittelfeld gespielt, aber durch Ein- und Auswechslungen und so weiter hast du den auch mal in der letzten Kette gesehen und auf dem Flügel war er manchmal. Also, und er war ja auch sehr gut darin im Nachrücken. Also es gab eine ganze Phase innerhalb der Saison, in der die größten Chancen eigentlich immer dadurch zustande kamen, dass irgendwie Osterhage nachgeschoben ist, rund um den Strafraum und da an den Ball gekommen ist. Das war nicht seine Hauptaufgabe, aber der hatte auch einen irren Radius auf dem Spielfeld. Aber wo sind denn jetzt dann die Problemstellen genau?
Ja, bei genau, also gibt da noch zwei Sachen. Ich würde, also weil wir gerade von Osterhage sprechen, ich würde sagen, eine Sache ist halt Mittelfeld. Eggestein und Osterhage sind halt beides keine Strukturgeber. Das sind eher Spieler, die dann sogar eher auf die Außen ausweichen, oder dann von dort aus vielleicht nachrücken. Aber also spielerisch durchs Zentrum war das halt nichts diese Saison. Das ist auch das, was es dann so ein bisschen zäh gemacht hat, hatte ich oft das Gefühl. Also ich meine, das war unter Streich auch schon ein bisschen so, dass viel ging da auch über lange Bälle, ne? Bei Streich eher auf den Zielspieler, bei Schuster eher hinter die Kette. Dieses, ne, lange Ball von Lienhardt auf Doan hinter die Kette ist wunderschön, wenn es funktioniert, aber funktioniert halt auch oft nicht. Oder zurückfallender Grifo, der dann irgendwie nochmal das Spiel weitermacht oder sich schnell über rechts durchkombinieren bei Doan. Aber was halt fehlt, ist irgendwie, dass da mal einer zurückfällt, dass es da eine tiefere Ballzirkulation gibt oder dass halt durch die Mitte, also über die Sechser was gemacht werden kann. Und vielleicht ist es Schusters Stil, kann sein, aber es fehlt halt auch ein Spieler. Wenn Höfler es nicht schafft, da jetzt irgendwie dann, also die Rolle einzunehmen, die er die 10 Jahre vorher eingenommen hat, dann fehlt ganz klar ein spielstarker Mittelfeldspieler. Und das, ja, hätte man irgendwie adressieren müssen, transfertechnisch, würde ich sagen.
Und da sind die aber Osterhage und Eggestein, sind die da dir da nicht passstark genug oder zu risikoavers in ihrem Spiel? Was fehlt dir da?
Tatsächlich Technik, Ball, Annahme, drehen, rüberspielen. Und dann halt, genau, Struktur geben, Spielverständnis, ne, wann mache ich das, wann mache ich das Spiel langsam, wann mache ich es schnell? Also langsam machen kann Eggestein das Spiel, aber nicht so schnell machen. Ja. Leider, es ist, die beiden sind da wirklich ein bisschen langsam, außer wenn man Osterhagen gut anspielt, dann kann der halt über die Flügel irgendwie was machen. Aber es ist keiner, der, also es ist halt keine Passmaschine. Hm. Ja, und
das ist aber natürlich auch die Königsdisziplin, das aus dem Zentrum rauszumachen. Also die meisten Teams, wenn sie das ja überhaupt über flaches Aufbauspiel hinbekommen, dann geht's über die Außenverteidiger und dann also entweder die Linie entlang oder, da wird man ja fast schon begeistert in der Bundesliga, wenn da mal jemand von dort in den Halbraum reinspielt. Wo man auch sagen muss, dass ja aber auch, ich glaube, ein Stück weit gewollt durch den Schusterfußball, du hast ja den langen Ball auf Doan, der wird ja auch vorbereitet, den hast du ja schon angesprochen, aber vor allem in Abwesenheit von Merlin Röhl, finde ich, gab es da eigentlich auch wenige Spieler, die da mal entgegengekommen wären in einem solchen Raum. Also ich bin mir sogar gar nicht sicher, ob Osterhage nicht zum Beispiel solche Pässe spielen würde, wenn er häufiger jemanden hätte, der da wäre. Aber es ist eben auf der linken Seite immer ziemlich nah an der Außenlinie alles postiert, weil das Grifo auch ganz gerne mag und dann eben je nachdem mit Günther oder Makengo, die bilden da ihr Zweierpärchen und auf der rechten Seite versucht man ja alles so im Spielaufbau zu machen, dass man irgendwann die Verlagerung auf Doan spielen kann, aber hinter die Kette. Das heißt, da soll eigentlich gar keiner im Halbraum stehen, weil Doan soll ein klares 1-gegen-1 bekommen. Also das ist auch vielleicht ein bisschen in der Anlage des Spiels begründet.
Ja, oder? Ja, da ist halt die Frage, was kommt von was, ne?
Ja, stimmt. Ja,
also guter Punkt. Das ist, also ich glaube, du hast schon recht, vielleicht passt das Schuster auch so, also vielleicht fiel es ihm deswegen ja auch so leicht, auf Höfler zu verzichten, weil er dachte, okay, ich habe hier mit Lienhardt und Ginter zwei gute Aufbauspieler, dann, wenn jetzt dann kann Atubolu halt auch super mit dem Ball spielen. Das bedeutet, man kann den Torwart einbinden. Grifo kommt zurück. Da gibt's eh schon manchmal so Hakeleien zwischen Grifo und Lienhardt, dass Lienhardt den so wieder wegschickt und sagt, das ist hier mein Aufbaubereich, du brauchst jetzt nicht hier kommen und mir den Ball abnehmen. Wenn dann Höfler noch in diesen Bereich schwingt, dann werden es da ein bisschen zu viel. Deswegen stimmt schon, aber etwas spielstärkerer Sechser tut der Sache, glaube ich, gut. Also da hätte ich jetzt auf jeden Fall gesagt, das ist die eine Sache, die nicht ganz so offensichtlich ist, aber durchaus ein Problem in diesem Kader darstellt. Wie gesagt, Mansambi hatte Anlagen. Ich fände es aber cool, wenn da im Sommer noch ein Sechser kommt. Das zweite sehr, sehr offensichtliche Problem in diesem Kader ist halt der Stürmer. Also Außenverteidiger alle zusammen haben 10 Tore geschossen, alle Stürmer zusammen haben auch 10 Tore geschossen. Deswegen dieses Duell geht 10-10 aus. Höhler 6 Tore, 11,5 Expected Goals. Also die Hälfte. Adamu 6,32 Expected Goals und 2 Tore.
Ja.
Und Gregoritsch aber aus 2 Expected Goals 2 Tore gemacht. Aber trotzdem, es ist, das war ein Trauerspiel tatsächlich. Also, und das eine ist ja dieses Chancen verwerten. Das ist eine sehr wichtige Sache. Aber ich finde, was dann halt irgendwie noch dazukommt, ist, was für eine Gefahr strahlt halt irgendwie so ein Stürmer aus. Also wenn Johnny Burkhardt den Ball mit dem Rücken zum Tor hat, dann hat man Angst und kann da irgendwie was passieren. Dann müssen da zwei Verteidiger eigentlich hin, weil der sich dreht und den Ball irgendwie reinhaut. Wenn Höhler mit dem Rücken zum Tor steht, dann
kann ich das Buch noch fertig lesen, das ich gerade angefangen habe. Hm?
Da hofft man, dass er gefoult wird wahrscheinlich, was er ja auch oft, was er gut macht, dass er dann Ball zwischen Körper zwischen Ball und Gegner schiebt und sich auch faulen lässt, aber das ist echt ein, also ich finde es eigentlich krass, dass Freiburg ohne gefährlichen Stürmer auf Platz 5 gekommen ist. Ich verstehe das ehrlicherweise nicht, weil das ist halt ein Problem, das haben Teams wie Augsburg und so, ne? Also da dass dann so gar keine Torgefahr entsteht. Und da muss irgendwie unbedingt jemand Neues kommen. Also vielleicht nochmal ganz kurz, Höhler, Adamu, es sind super Pressing-Spieler. Also die geben dem Spiel auf jeden Fall was. Und ich will die nächstes Jahr auch im Kader haben. Und in der Doppelspitze finde ich es auch cool, wenn einer von den beiden spielt. Das passt und Adamu ist jung, vielleicht kommt da auch noch was. Aber du brauchst irgendeinen Spieler, der vorne Tore machen kann, über einen Kopfball, über irgendwas. Und ohne das wird es halt echt schwer, das noch so aufrechtzuerhalten.
Platz 11 ist es nach erzielten Toren. Allerdings könnte man auch die Argumentation fahren, dass vielleicht auch hier die Stürmer drunter leiden, wie wenige Schussmöglichkeiten sie eigentlich herausgespielt bekommen. Also Freiburg ist nach Schüssen in Richtung des gegnerischen Tores auf Rang 14 in der Liga. In der letzten Saison unter Streich hatte man 5 Schüsse weniger, also über die komplette Saison hinweg, also sprich eigentlich der gleiche Wert und lag sogar auf Rang 16. Und dafür, daran gemessen, ist es ja eigentlich dann in Ordnung, die 11 meisten Tore zu erzielen.
D'accord, ja, das stimmt. Also Freiburg, ich meine, gerade wenn man so viel mit Flanken über die Außen spielt und so, ist ja klar, dass nicht so viel Schüsse bei rauskommen, sondern entweder der Kopfball, also das Kopfballduell wird gewonnen und man hat einen Kopfball aus 6 Metern oder so, oder dann halt nicht. Auch spielt Freiburg relativ wenig dann so über Konter. Da hat man halt nicht diese luftigeren Aktionen. Das war eben eher am Anfang, also in diesen ersten 8 Spielen. Mhm. Also es stimmt schon, Freiburg spielt sich nicht so viel Schüsse heraus, aber auch das würde ich eigentlich auf diese Stürmerproblematik zurückführen. Also weil auch da in dem Ball annehmen und ablegen ist Adamu wahnsinnig unsauber. Also der hat dann irgendwie mal geile Aktionen, er kämpft sich irgendeinen Ball, wo man denkt, der kriegt den gar nicht mehr hin, aber dann über 3 Meter kommt der Pass irgendwie nicht an. Also es passiert dann auch häufig genug. Und Höhler, wenn da 2 Spieler um ihn herum sind, dann kann den Ball halt auch nicht halten. Das sind gegen den Ball Top-Spieler, aber mit dem Ball jetzt, also kein Platz 5 Stürmer, sondern halt eher 12 oder so.
Ja, und dann ist die Präzision einfach ein Thema. Also das ist jetzt jedem, der mal ein paar Freiburg-Spiele gesehen hat, keine Neuigkeit. aber es kommen eben zu viele Schüsse, auch zu wenige Schüsse aufs Tor. Also Adamu hat einen Wert von 0,64 Schüssen aufs Tor pro Spiel, Lukas Höhler von 0,82 pro Spiel. Und das ist zu wenig für die zentralen Stürmer. Da sollte schon ein Wert von größer als 1 stehen. Ansonsten wird es schwierig mit den Toren. Eigentlich ist es ein Wahnsinn, dass sie trotzdem diese Expected Goals-Werte haben, muss man wirklich sagen.
Ich frage mich wirklich, also ich habe mich echt gefragt, was passiert, wenn Johnny Burkhardt bei Freiburg gespielt hätte. Es wäre also.
Ich habe so oft an Tim Kleindienst gedacht, ehrlich
gesagt. Ja, klar, ich auch. Ja, ich habe Tim Kleindienst, habe ich ja wirklich geliebt, auch bei Freiburg, als er da war, weil ich ihn eben technisch auch schon so gut fand damals. Mhm. Naja. Anyway, mal gucken, wie das im neuen Jahr wird. Ich meine, alle suchen den Superstürmer. Es ist jetzt auch nicht die einfachste Aufgabe. Und dann muss man halt auch einen finden, der gegen den Ball jetzt nicht komplett dann
den hier entstellt.
Ja, weil das hat mich bei Gregoritsch ja auch, also viele haben ja dann gesagt, okay, dann lass doch Gregoritsch spielen, der macht ja immerhin irgendwie so seine Tore. Aber das fand ich dann schon krass, wenn Adamu ausgewechselt wurde und Gregoritsch kam rein. Also kein Druck mehr auf den Ball. Also Freiburg nur noch in ein Drittel der Pressing-Situationen, die sie vorher hatten. Und gerade in Rückstand kam man dann gar nicht mehr so oft in Ballbesitz. Also das glaube ich auch, dass das langsam vorbei ist. Also Gregoritsch kann ich mir gut vorstellen, dass er nicht mehr weitermachen wird bei Freiburg, weil das dann doch zu weit weg ist vom Schusterfußball.
Ja. Ja, wir hatten da auch neulich einen YouTube-Kommentar, wo wir genau über Höhler versus Gregoritsch gesprochen haben, nur ganz kurz in der Sendung, und dann hat ein YouTube-Kommentierender dann alle Zahlen nochmal rausgesucht und da sieht Gregoritsch super aus und auch immer besser als Höhler, aber genau solche Aspekte eben fehlen dann in solchen Statistiken, deswegen würde ich mich da deinem Gefühl aus anschließen. Auf der anderen Seite muss man aber dann vielleicht hier nochmal eine Sache dann doch nochmal rausarbeiten, weil sich das jetzt so anhört, als ob Freiburg gar keine Chancen gehabt hätte und irgendwie zufällig Tore erzielt hat. So ist es ja nicht. Das Erstaunliche ist ja, und das war definitiv auch eine Qualität von Freiburg, war die Art der Chancen, die man sich herausgespielt hat. Klar gab es da auch die 13 Verzweiflungsflanken je Spiel, die eben nicht ankamen, außer Höhler hat sich mal am zweiten Pfosten davon gestohlen. Das haben wir jetzt am 33. Spieltag, glaube ich, gesehen. Aber was ja wirklich zum Beispiel auffällig war, war, dass es einen neuen Signature-Angriff von Freiburg gibt. Also es gibt nicht mehr nur das, was Grifo macht, eben mit den Flanken mit Schnitt zum Tor, sondern vor allem dieses entweder Rosenfelder, Vorder läuft Doan bis an die Grundlinie und bekommt den Ball, oder Doan nimmt den Platz, den er dadurch bekommt, weil er einen Innenverteidiger mitzieht und geht nach innen, oder die beiden tauschen die Rollen und Rosenfelder schickt Doan tief oder auch Kübler schickt Doan tief. Und dieser Angriff, den auch Mainz 05 übrigens sehr, sehr häufig spielt, Bo Henriksen nennt diese Zonen, diese Halbräume innerhalb des Strafraums die Assist Zones, weil aus diesen Zonen die meisten Assists herkommen. Also da kommst du kannst auch einen Torabschluss da suchen, aber vielversprechender ist es dann nochmal den Ball nach innen legen, am besten natürlich in den Rückraum. Und daher kommen dann die Chancen. Und das hat bei Freiburg gut geklappt und war auch gut genug eben gegen auch sehr tiefstehende Gegner. Deswegen ist dann die Stürmer-Thematik, sicherlich ist es ein Thema. Und ich sehe das ähnlich wie du. Ich habe mich auch in andere Stürmer reingeträumt in manchem Freiburg-Spiel, was ich gucken musste. Aber dennoch spielt man immer noch einen sehr guten Offensivfußball, der zwar nicht spektakulär ist, aber wirkungsvoll.
Ja, dann können wir gleich zu dem dritten Kaderpunkt rüber, nämlich die Kader-Highlights. Ja, genau. Doan und Grifo, die sind halt krass. Also Grifo, das ist man jetzt schon irgendwie gewohnt. Und diese Saison ist ja gar nicht so dominant von ihm, aber trotzdem hat er halt 19 Scorer. Und damit sogar einen mehr als Doan. Okay, er schießt auch mehr Standards. Aber also einmal hat es mir halt richtig gut gefallen, wie Grifo überhaupt in die Saison reingekommen ist, nämlich auch sehr, sehr intensiv gegen den Ball. Ich glaube auch da, diese Doppelbelastung in seinem Alter, langsam war die ein bisschen schwierig die letzten 2 Jahre und er wirkte da halt sehr, sehr frisch. Genau, er hat weiterhin diese Aufbauhilfegeschichte, dass er da sich sehr tief nach hinten fallen lässt, auch wenn das nicht immer macht. Und was mir jetzt auch gut gefallen hat, ist, dass er sich manchmal auf rechts rüber gestohlen hat und sogar so kleinen Kombinationen mit Doan hatte. Da 1-2 Tore hat er auch so vorbereitet. Also entwickelt sein Spiel noch ein bisschen weiter, und ja, ist da, und ich kann mir auch vorstellen, dass der nächste Saison weiterhin eine große Rolle spielt. Im Gegensatz zu Doan, da kann ich mir vorstellen, dass der nächste Saison keine große Rolle mehr spielt. Und das war eine krasse Saison von ihm. Also wirklich, aber bei allem, also mit dem Ball. Die letzten Saisons hatte er auch schon sehr, sehr gute Dribblings, aber die Anschlussaktion war danach oft nicht so gut. Hm. Also es sind so ganz viele Situationen, die ich im Kopf habe. Gegen Frankfurt hat das im letzten Spiel jetzt auch hin und wieder so gemacht wie früher. Ich glaube, weil er vielleicht ein bisschen arg es zu sehr wollte oder so. Aber er dribbelt sich dann so in vier Spieler rein, verliert den Ball. Oder er dribbelt halt an Spielern und dann bleibt er stehen. Und dann sind die Spieler wieder in der Position, die sie vorher waren. Dann muss er halt nochmal abdrehen oder was Neues machen. Und jetzt war es halt häufig so, dribbelt an den Spielern vorbei, zieht nach innen, bringt die Flanke oder zieht nach innen, schießt. Und es kamen dann halt immer sehr, sehr gute Sachen raus. Das mit dem Ball und dann gegen den Ball. Im Aufbau auch, dieses schnell durchkombinieren, auf dem rechten Flügel oder vom rechten Flügel in die Mitte kommen, durch schnelle Pässe, hat auch gut funktioniert. Und ich finde es gegen den Ball halt so cool. Also, dass der talentierteste Offensivspieler dann irgendwie noch derjenige ist, der halt diese Zweikämpfe irgendwie gewinnt, da so eine Klette ist einfach, da nicht weggeht und immer so ballorientiert drauf geht und sehr intensiv.
Hat die 7 meisten gewonnenen Tacklings aller Bundesligaspieler.
Ja, überrascht mich gar nicht. Also, ja, genau. Es ist einfach eine Maschine gegen den Ball.
Also, for reference, er ist damit 2 Tacklings hinter Rani Khedira. Also, Khedira for scale.
Ja. Ja, also wenn das perfekte Schienenspieler einfach. Also, wenn irgendwer 3-4-3 spielt oder 3-5-2 oder so, Doan ist halt einfach optimal, weil er das nach hinten bringt und nach vorne auch und auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Tatsächlich also fast besser als Grifo je war, würde ich sagen, in seinem Gesamtpaket. Doan. Jo. Deswegen auch so gut, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der noch eine Saison in Freiburg bleibt und wo ich fast sagen würde sogar, also gut, der geht jetzt nicht zu Man City oder Bayern oder so, aber Frankfurt finde ich fast Schritt zu klein. Ja, das stimmt. Aber gut, anyway.
Ja gut, es klang auch ein bisschen so nach dem, was er nach dem Spiel gesagt hat, aber was eben bei Doan so bemerkenswert in dieser Saison war, zum einen eben die Anschlussaktion. Ich frage mich auch die ganze Zeit, woher das kommt, ob das vielleicht sogar Julian Schuster war, der eben gesagt hat, du musst dir schon vor dem Dribbling überlegen, was du eigentlich machen willst. Also willst du jetzt den Pass spielen, willst du schießen oder wo willst du hin? Nicht einfach nur die Lücke nach dem Dribbling suchen, dass eben nicht das Dribbling zum Erliegen kommt. Er zieht jetzt das Tempo durch, würde mich total interessieren. Und neben den Defensivstatistiken, die ich gerade genannt habe, ist er ja auch, er ist der 4. beste Dribbler der Liga, also mit den meisten gewonnenen Dribblings. Hinter Florian Wirtz, Jamie Gittens, Musiala, Olise, die teilen sich einen Platz. Okay, dann ist er streng genommen der 5.
Ja, danke. Oh, wow. Aber okay, also der Typ mit den 7. meisten Tacklings ist der mit den 4. meisten, ja, okay. Also ist alles gesagt, oder? Also ich weiß nicht. Und der hat ja gar nicht, ich meine, der wird nirgendwo, ich weiß nicht mehr, ob er bei Leuten in der Top 11 der Saison auftaucht oder so. Also ich finde, der bekommt schon auch deutlich zu wenig Anerkennung für das, was er da irgendwie gemacht hat bei Freiburg in dieser Saison. Und ich meine, das ist auch ein bisschen die Erklärung, warum Freiburg da jetzt auf Platz 5 landet, weil der halt durchgespielt hat und auch durchgehend diese Leistung gebracht hat.
Definitiv. Und weil du nämlich gesehen hast, dass Doan eine so hohe Qualität hat, dass es auch nichts bringt, wenn die Gegner sich drauf einstellen. Also die Gegner wussten irgendwann, was kommt. Und das war ja schon immer so. Nimm die Flügel bei Freiburg aus dem Spiel und dann hast du schon mal ganz, ganz, ganz viel geschafft. Auf der einen Seite eben Grifo und auf der anderen Seite jetzt Doan. Aber das hat oft gar nicht mehr gereicht, weil Doan irgendwann auch eine Form erreicht hat. Ich glaube, das hat auch viel mit Frische im Kopf und vielleicht auch eine Art von Selbstüberzeugung zu tun, in der es ihm dann eigentlich egal war, dass er oft 1-2 stand. Er war ja gar nicht immer in den 1-1 Situationen, das haben die Gegner ja oft gar nicht mehr zugelassen, aber er hat es dann auch im 1-2 geschafft, sich direkt durchzusetzen. Manchmal hat er da auch das Foul gezogen, also den Ribéry-Move, den man ganz lange nicht mehr gesehen hat in der Bundesliga, nämlich du hast 2 Verteidiger gegen dich und du gehst durch die Mitte und du weißt, entweder komme ich durch und ich bin sowieso der Held, oder ich werde gefoult und dann kriege ich auf jeden Fall den Freistoß. weil es quasi ein eindeutiges Foul ist, die müssen mich nur ganz leicht berühren. Das hat man nicht so häufig über Ribéry, aber das hat man hin und wieder bei Doan auch gesehen. Und das ist einfach sehr erleichternd für das komplette Team, weil die Gegner schon mal nicht mit einem Gegenspieler ihn aus dem Spiel nehmen können, sondern sie brauchen noch einen zweiten. Und wenn du dann nämlich noch einen Rosenfelder auf dem Feld hast oder einen Osterhage, stimmt, den habe ich vorhin vergessen, der ist auch manchmal im Halbraum dann durchgelaufen, dann können die ja damit was machen und ja, können in die Lücke gehen, die Doan aufreißt. Und das hat schon sehr gut ineinander gegriffen. Und das würde mich total interessieren, ob sich das so ergeben hat in der Saison, weil er einfach in dieser irren Form war. Oder ob das vielleicht auch sogar gelenkt war von Schuster, dass er gesagt hat, hier guck mal, wir haben gerade den Litz, auf den konzentriert sich alles und deswegen macht er bitte A, B, C.
Ja, also auch, ich meine, sein Werkzeugkoffer ist ja auch irgendwie recht groß, ne? Also ich meine, er kann dann auch nochmal zurückspielen, sich nochmal anspielen lassen, gucken, ob die zwei Spieler immer noch da sind. Er kann dann halt auch kurz eigentlich dieses Zurücklaufen und dann die Flanke mit Schnitt nach innen spielen, was dann halt auch gut ist, wenn zwei Spieler nah bei dir sind, weil das bedeutet, die sind woanders, also ballfern halt nicht so. Da gab es schon einiges und das hat dann, also viele geglückte Angriffe sind dann halt irgendwie einfach über Doan gegangen. Genau, also die beiden haben die Offensive von Freiburg schon auch getragen. Aber da Freiburg jetzt gar nicht eigentlich unbedingt über die Offensive glänzt, ich wollte jetzt dann doch auch nochmal Ginter und Lienhardt hervorheben. Die defensiv gut, also sehr gut waren, also ganz gut, würde ich sagen. Und aber auch, ich meine, Freiburg kassiert schon auch deswegen wenig Tore, weil sie halt diese Phasen von tiefer Ballzirkulation haben und so und dort dann relativ wenig Bälle verlieren oder eigentlich gar keine Bälle verlieren, auch wenn sie den Gegner halbwegs ansaugen und dann einfach sehr, sehr solide den Ball lang nach vorne dreschen, wenn der Druck zu groß wird. Also das, Ginter und Lienhardt machen einfach keine blöden Fehler, aus denen dann irgendwie Tore entstehen. Jetzt haben viele vielleicht das Frankfurt-Spiel im Kopf, wo Lienhardt drüber haut. Gut, einen von 34 hat man mal drin, also passiert. Aber es ist schon einfach, ich meine, es ist halt auch super viel Erfahrung, die da irgendwie zusammen auf dem Platz steht. Und ja, also ich fand's gut. Ich fand, als Rosenfelder dann noch dazu kam, hat's mir auch noch mal mehr Spaß gemacht. Dann kam noch ein bisschen was Besonderes mit hinein, weil der halt viel Tempo reinbringt, ein bisschen mehr Risiko, was die anderen beiden dann absichern konnten. Ja, und gemeinsam dann mit Atubolu. Interessante tiefe Ballzirkulation, die weiterhin, ich glaube auch nächste Saison, halt die Grundlage bilden wird fürs Freiburger Spiel. Nicht immer das Attraktivste zum Angucken, aber funktioniert.
Ja, und andererseits ist es, glaube ich, im Stadion noch viel attraktiver zum Angucken oder zumindest attraktiver als im Fernsehen, weil du ja nie weißt, wann bereiten sie den langen Ball von Lienhardt auf Doan vor. Oder, also er kam jetzt nicht immer nur auf Doan, aber es war eben schon ein Mittel. Und das siehst du im Stadion eben viel besser. Da siehst du, dass vorne jemand den Sprint anzieht, sich deswegen die Kette nach hinten ziehen lässt vom Gegner. Dann brechen sie aber nochmal ab, spielen nochmal auf die andere Seite. Also das ist auch so ein typisches Fernsehphänomen, dass es besonders langweilig ist, wenn da hinten der Ball ist, weil du nichts anderes siehst als eben diese Spieler, die sich den Ball zupassen. Und wenn...
Ja, da muss ich ganz kurz rein, weil du hast absolut recht, ne? Dieses, was man halt oft im Fernsehen gesehen hat, Lienhardt auf Ginter, Ginter guckt hoch, bricht ab, zurück. Und genau, wenn man halt nur die Kette sieht, dann ist es ist sau langweilig. Ja, genau. Und dann Lienhardt guckt hoch, bricht ab, zurück zu Atubolu. Ja, und also genau, wenn man sieht, dass vorne wird gerade was angeboten, wird gerade nichts angeboten, war es ein bisschen schlechtes Timing, ist es dann klug abzubrechen, das macht dann deutlich mehr Spaß, ja.
Und insgesamt muss man auch sagen, wenn dieses Spiel gegen Frankfurt anders gelaufen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich schon viel länger über das 1:0 gesprochen, weil das Lienhardt da mit seinem langen Einwurf verlängert von Ginter, der irgendwie der siebtbeste Kopfballspieler der Liga in der abgelaufenen Saison war, auf Doan, der mit seiner Torquote, mit einem Kontakt Volley das Ding reinmacht, das hätte einfach perfekt gepasst. Und ich erwähne es jetzt eben deswegen, weil es ja dann doch die von dir genannten Spieler sind. Und bei Lienhardt kommt doch was anderes mit dazu, dass er, wir haben jetzt ganz viel über Aufbauspiel geredet, dabei gibt es ja auch die Phase, in der die Gegner tief stehen und dann ist der Aufbau gar nicht mehr so wirklich das Problem, weil du wirst mehr oder weniger ohne Gegenwehr bis zur Mittellinie so grob gelassen und da greift er dann das Pressing und da musst du dann Lösungen finden. Und da ist mir Lienhardt in dieser Saison auch aufgefallen, dass er da immer mal wieder dann die Entscheidung getroffen hat, okay, ich dribbel jetzt hier in einen Raum rein. Und dann schauen wir, was daraus entsteht. Und erfreulicherweise deckt sich das auch mit den Statistiken. Er hat nach Joshua Kimmich die höchste Progressive Carrying Distance, also sprich ist eben die weiteste Distanz mit Ball am Fuß gelaufen, hat auch die sechstmeisten Ballkontakte aller Ligaspieler gehabt. Also selten haben Statistiken und Beobachtungen so gut zusammengepasst. Deswegen kann ich nicht aufhören, hier welche zu zitieren.
Ja, ja, voll. Das ist auch, es ist einfach sehr, sehr häufig, dass Lienhardt Atubolu halt das so das Passpärchen eigentlich, auch häufig, dass dann Atubolu, also genau, die locken den Gegner an und dann Lienhardt spielt zurück zu Atubolu, Stürmer rennt Atubolu an, der chippt ihn über Lienhardt, Lienhardt rennt wieder mit dem Ball nach vorne. Und Ginter ist meistens dann derjenige, der, also wenn es dann über Ginter geht, dann hat Ginter nur diesen schnellen Pass nach vorne eigentlich, ja. Aber Lienhardt ist da schon nochmal derjenige, der noch mehr im Aufbau irgendwie macht. Genau. Jo, das waren eigentlich meine Kader-Highlights. Ich meine, man kann auch mehr Leute irgendwie hervorheben, aber ich würde schon sagen, Doan, Grifo, Ginter, Lienhardt sind so ein bisschen das Zentrum. Ja, aber wenn ich es jetzt gerade gesagt habe, Atubolu würde ich dann doch nochmal gerne hervorheben, weil das jetzt seine zweite Saison war und er an ein paar Sachen gearbeitet hat, würde ich sagen. Jetzt auch wie das Frankfurt-Spiel. Huh? Das eine, er kassiert nicht mehr so viele Flachschüsse aus der Distanz, wo man das Gefühl hat, dass er ein bisschen langsam auf den Weg nach unten ist. So wie das Tor von Christensen. Also das ist halt letzte Saison noch sehr, sehr oft passiert und das ist jetzt diese Saison kaum noch passiert. Flankenabfang, krasser Typ, also wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, müsste in Statistiken eigentlich da auch recht weit oben mit dabei sein. Und mit dem Ball am Fuß war es letzte Saison eigentlich schon gut, aber er macht halt einfach recht wenig Fehler, holt nochmal mehr raus. Und also diese, es ist wirklich auch parallel, finde ich, zu seiner Drittliga-Zeit. Erste Saison ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, dann sich angepasst. Zweite Hälfte der ersten Saison war schon gut und dann war es einfach eine sehr, sehr gute zweite Drittliga-Saison. Mhm. Und jetzt auch, also er passt sich einfach sehr schnell ans neue Niveau an. Und jetzt würde ich nicht mehr sagen, dass man da einen jungen Torhüter durchschleppt und das eine Wette auf die Zukunft ist, sondern the future is now, ja, für Atubolu.
Misha, ich hab so tolle Nachrichten für dich. Noah Atubolu hat die beste Stoppage-Percentage bei abgefangenen Flanken. 9%, nice. Kein Bundesliga-Torhüter ist besser. Es ist doch, meine Güte, wenn alles bei Freiburg so gut ineinander gegriffen hätte, wie Beobachtungen und Statistiken, dann wären sie deutscher Meister. Aber gut, kann ja noch kommen.
Ja, ja, aber ist interessant, ne, weil Freiburg von Statistiken her insgesamt eigentlich nirgendwo so top ist, ne? Mhm. Ja, aber wenn man
die
dann
sind
so
halt gut darin,
tiefer
die Rosinen
reingeht,
rauszupicken.
Ja, ja, schon, ne? Ja. Muss tiefer reingehen, um Top-Statistiken bei Freiburg zu finden. Ansonsten halt sehr, sehr solide.
Mhm. Ja. Ja, definitiv.
Ah, ja, das ist ja noch das Letzte, was ich gesagt habe. Top-Team-Frust. Aber natürlich, ja, haben wir noch Zeit dafür?
Ja, natürlich. Komm.
Ja, okay. Na, eigentlich wissen es ja alle, ne? Freiburg hat kein Spiel gegen ein Team gewonnen, das letztes Jahr Top 6 war. Ich glaube, außer gegen Stuttgart.
Gegen Stuttgart, genau.
Das erste halt. Ansonsten Unentschieden gegen Leverkusen, ein Unentschieden gegen RB Leipzig und sonst alles verloren. Und zwar teilweise auch richtig krass. Mhm. Und ich würde halt sagen, das liegt auch daran, dass Freiburg spielt keinen Underdog-Fußball. Also Freiburg ist nicht besonders gut darin, tief zu pressen und tief zu verteidigen. Und Freiburg ist nicht besonders gut darin, zu kontern. Das sah am Anfang ein bisschen besser aus, aber Freiburg hat auch keine Konterspieler. Auch Doan ist kein Konterspieler, Grifo sowieso nicht. Adamu könnte es vielleicht noch eher machen. Wenn Röhl und Dingschi und so auf dem Platz sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass man das mehr macht. Aber es scheint auch nicht so der krasse Trainingsinhalt zu sein. Und dann ist es oft so, dass Freiburg gegen Top-Teams in Rückstand gerät und dann so spielt, wie sie gegen Kiel und sonst irgendwen spielen und das aber gegen Top-Teams halt nicht klappt. Die nehmen den Ball weg und haben dann, also wenn die ein 2 auf 2 spielen, dann schießen die halt ein Tor und dann wird's manchmal halt richtig bitter. Also das ist so, immer wenn die dann in Rückstand geraten sind, konnten sie dem nichts entgegensetzen und sie sind halt meistens in Rückstand geraten, weil sie nicht so gut tief verteidigen können.
Aber siehst du da Anlass zur Hoffnung auf Verbesserung am Horizont?
Ich würde ja erstmal sagen, ich finde das gar nicht so schlimm. Also dieser Handel, den man eingeht, dass man sich größtenteils darauf vorbereitet, dass man gegen Teams spielt, die gleich gut oder schlechter sind als man selber, ist klug. Mhm. Also weil man so wird man 5., 6., 7., 8. Und wenn man sich vor allem darauf vorbereitet, wie man Bayern und Leverkusen da irgendwie gute Spiele hinbekommt, dann kannst du halt trotzdem 12. werden, weil du das gegen die ganzen anderen halt brauchst ja auch gut kontern, ist immer gut. Aber ja, ich würde jetzt für dieses Problem halt nicht allzu viel umstellen. Die Hoffnung wäre halt, dass man das drauf bekommt auch noch. So, dass man halt, man hat eigentlich die Spieler, mit denen man besser kontern könnte. Wenn die ein bisschen besser in Form kommen, vielleicht wird das nächste Saison dann ein bisschen besser. Allerdings, es ist kein neues Problem, ne? Also.
Nee, überhaupt
nicht. Und es ist auch nicht das größte Problem.
Gleichzeitig ist es aber halt schon insofern interessant, weil wir sprechen immer von den Spielen gegen die Top-Teams. Aber es gibt ja auch innerhalb von einzelnen Spielen die Phasen, wo du eigentlich spielen müsstest wie gegen ein Top-Team. Und da haben wir ja auch ein ganz aktuelles Beispiel. Alles ab dem 2:1 bei Holstein Kiel sah quasi aus, als wäre Holstein Kiel der FC Bayern.
Ja.
Und da hat es dann funktioniert. Und die Frage ist, hat es funktioniert, weil es eben halt auch Holstein Kiel war und nicht der FC Bayern? Hat's. Oder haben die vielleicht auch da eine Selbstüberzeugung rausgezogen? Weil mir war es ehrlicherweise zu tief. Und ich weiß nicht, ob es wirklich eine Sechserkette hätte sein müssen. Aber ich fand, dass das die Spieler in der Sechserkette wirklich eine gute Entscheidungsfindung hatten, wann sie rausrücken aus der Kette, wann sie tief bleiben. Es gab eigentlich keine großen Lücken, in die Holstein hätte reinspielen können. Ja, es gab noch die eine Chance hinten raus, die hat Kiel vergeben. Aber an sich war das schon sehr, sehr gut. Und das heißt quasi, was ich damit sagen will, ist, du hast zu Recht gesagt, es ist nicht wichtig, ob man gegen den FC Bayern gewinnt, sondern wichtig ist, was man gegen 13 andere Teams in der Liga macht. Aber was ich damit sagen will, ist, die Situation, dass du gegen den FC Bayern spielst, die kannst du auch in solchen Spielen haben, wenn du eben mal ein 1:0 über die Zeit bringen willst. Die Ironie dahinter ist nur, damit hatte Freiburg keine Probleme. Die haben ihre 1:0 oder genau. Mit einem Torunterschied immer über die Zeit gebracht.
Ja. Nee, also deswegen, genau, tief verteidigen ist vielleicht gar nicht unbedingt das Problem. Das war vielleicht falsch, was ich gesagt habe, sondern also aus der tiefen Verteidigung eigene Angriffe dann zu. Und das hat ja gegen Kiel auch nicht funktioniert. Die haben sich 30 Minuten hinten reingestellt und haben keinen einzigen Konter hinbekommen gegen Kiel, die jetzt wirklich nicht die beste Restverteidigung haben. Und das hat man ja zum Beispiel auch beim Hinspiel gegen Bayern gesehen oder so. Absolut solide, auch höher verteidigt. Aber das Einzige, was auch an eigenen Chancen entstanden ist, war dann schon aus dem eigenen Ballbesitz heraus und so und nicht aus schnellem Umschaltspielen.
Jetzt habe ich dich verstanden. Ja, das stimmt natürlich.
Also das ist so, genau, deswegen kein Underdog-Fußball. Ne? Es geht nicht, also Freiburg ist nicht darauf gepolt, diese 4, 5 Situationen, Umschaltsituationen im Spiel zu haben, darauf zu warten und die dann auszunutzen, sondern das Spiel ist ein bisschen ganzheitlicher ausgelegt.
Ja, okay.
Und da ist man kein so Spezialist. Ja. Und dann wird's schwierig. Aber wie gesagt, ich find's halt besser so als anders. Und das wäre jetzt vielleicht auch nochmal die persönliche Note. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es nächste Saison in der Europa League deutlich mehr Spaß machen wird als in der Champions League. Weil ich glaube, es wäre nicht so cool gewesen gegen Man City, Real und sonst irgendwen 7:0 zu verlieren. Ich glaube, da macht es dann doch irgendwie mehr Spaß gegen Lille oder so Spiele auf Augenhöhe zu haben, was Freiburg deutlich mehr liegt. Von Fanseite her.
Ich habe jetzt überlegt, ob ich was sage, aber nein, du hast natürlich recht.
Die Vereine und finanziell und bla bla bla, aber das interessiert
mich nicht. Man muss sich das auch zurechtlegen, dass man das eben auch besser verpacken kann, dass man nicht Champions League spielt und das ist ein fantastisches Beispiel dafür, dass du jetzt sagst, gegen Lille wird es mehr Spaß machen als gegen Real Madrid. Auf eine Art und Weise hast du recht.
Vielleicht in 3, 4 Jahren, wenn Freiburg dann bereit ist, mal gucken. Ja, wahrscheinlich nicht, aber.
Mit der Achse Atubolo City, ja, Weißhaupt. Dann natürlich.
Ja.
Hier zuerst gehört. Wir wollen noch Awards vergeben, beziehungsweise du darfst Awards vergeben, MVP, Unsung Hero und dein Moment der Saison. Wer ist MVP geworden und warum ist es Litz Doan?
Das ist Litz Doan, weil er der krasseste Spieler ist. Genau, nee, wir haben den ja, das war ja schon ein eigener Punkt, muss ich glaube ich nichts mehr sagen. Unsung Hero fand ich, also da glaube ich hätte man echt einige Spieler nehmen können. Und ich habe mich dann tatsächlich für Osterhage entschieden.
Ja.
Eggestein wäre auch so ein typischer Unsung Hero gewesen und so, aber ich fand halt Osterhage, ne, ist neu in die, ist als Transfer neu reinkommen, hat jetzt auch nicht immer die, also nicht ständig gute Spiele, aber häufig genug. Und ich habe mich auch richtig geärgert, dass dann Frankfurt nicht dabei war, weil gerade jetzt am Ende der Saison fand ich ihn wahnsinnig stabil. Und ja, also von der Art und Weise, wie der spielt, freue ich mich auch drauf, dass mir, also ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt ein paar Jahre viel spielt in Freiburg und freue ich mich darauf auch zu sehen, wie der sich entwickelt in seinem, mit seinen, was ist er, Mitte 20 oder so.
Ja, 25, sowas um den Dreh rum. Ja, und ist es nicht auch schön, man hat das ja immer mal wieder, dass Spieler verpflichtet werden und man denkt sich, oh, das könnte richtig gut passen. Da freue ich mich jetzt einfach drauf. Und manchmal tritt das dann gar nicht so ein. Also wir haben ja vorhin über Beste zum Beispiel schon mal gesprochen. Ich habe wunderbare Standardsituationen vor Augen gehabt, als ich gehört habe, Beste kommt zu Freiburg. War dann leider nicht so das Thema. Aber bei Osterhage ist wirklich alles eingetreten, plus ich empfinde ihn noch als torgefährlicher als beim VfL Bochum. Also allein von dem, er hat jetzt nur ein Tor erzielt, aber eben von den Offensivaktionen, an denen er beteiligt ist. Und das ist doch auch mal schön, dass es das gibt.
Voll, ja.
Und jetzt ist aber die Frage, was war dann dein Moment der Saison?
Tatsächlich mein Sambis Tor gegen Gladbach. Du hast es vorhin schon kurz erwähnt, aber das war auch der Auftakt. Also vor dem Spiel gegen Gladbach, ich habe es jetzt auch nicht richtig im Kopf, auf welchem Tabellenplatz Freiburg dort lag, aber ich glaube so Platz 7 oder sowas. Mhm. Im Spotcast haben wir dann auch die Tabelle durchgetippt. Ich war mir relativ klar eigentlich, dass Stuttgart Freiburg noch überholen wird und so. Dortmund Platz 11 habe ich, glaube ich, getippt und ja, und Freiburg Platz 8.
Die waren aber da auch gerade 11, da muss man dazu sagen. Also, beziehungsweise, nee, da wurde es gerade besser, weil der BVB hatte gerade am Spieltag vorher 4:1 in Freiburg gewonnen.
Ja.
Und dann ist man abgerutscht und ist dann quasi als Siebter nach Gladbach gefahren.
Ja. Ich dachte mit den Barcelona-Spielen und so, dass die werden es körperlich nicht mehr schaffen. Naja, anyway, ich wollte nur sagen, davor schlechte Ausgangsposition und ich dachte eigentlich, Freiburg wird nicht mehr europäisch spielen und das war dann der Auftakt, dieses späte 2:1 von Mansambi, Verdienst 2:1, war dann der Auftakt für diesen Schlussspurt, wo sie dann nochmal eben in den letzten 6 Spielen haben sie halt 4 gewonnen, Unentschieden gegen Leverkusen, nur leider das Spiel gegen Frankfurt noch verloren und haben diese ganzen Teams überholt, wo ich dachte, die werden sie nicht mehr überholen. RB Leipzig hinter Freiburg, das erste Mal seit dem Zweitliga-Jahr. Mainz noch geholt und so. Und da, ja, das war dann der wunderschöne Auftakt dazu. Zudem wunderschönes Tor. Also wie hoch der springen kann, das ist beeindruckend.
Ja, vor allem auch so, weil es mit Ansage kam. Du siehst ihn in den Strafraum reinlaufen, du siehst ihn zum Sprung ansetzen und Litzdorn bekommt den Ball und du weißt, okay, jetzt wird er flanken. Und es ist dann aber nicht mehr zu verteidigen. Der Sekunde, in der die Flanke geschlagen ist und sie ist unterwegs, ist quasi klar, okay, jetzt ist nur noch die Frage, macht er den Kopfball? Und er hat ihn gemacht. Und dann hat er sich auf die Bande gesetzt und sein Bundesliga-Debüt-Tor gefeiert.
Stimmt, ich glaube aber auf die Bande vor den Gladbach-Fans. Ich glaube,
das war ein bisschen komisch. Ja, das war nicht ganz so schlau, aber beim ersten Tor darf einem das noch passieren.
Ja, genau. Ich glaube auch, es war nicht zum Provozieren. Ja.
Dann, das bedeutet, Mischa, dass wir nur noch eine Frage zu klären haben, nämlich die Saison 24/25 als Fortbewegungsmittel vom Einrad bis zur Mondrakete. Was ist es?
Ja. Rennrad habe ich mir ausgesucht, also schon schneller als fast alle anderen, außer gegen die Teams, die dann motorisiert unterwegs sind, wo man dann halt ganz schlecht dagegen aussieht. Ja.
Das ist aber sehr, sehr schön.
Das beste unmotorisierte Fortbewegungsmittel, würde ich mal sagen, oder das schnellste.
Und ehrlicherweise, jedes Fortbewegungsmittel, das nicht ein Fahrrad gewesen wäre, hätte zu Freiburg auch nicht gepasst.
Das stimmt, ja. Deswegen. Ich wollte kein Lastenrad nehmen und so, aber ja,
rennen. Das wäre dann schon wieder zu viel Klischee. Lastenrad dann vielleicht, wenn es über die Mehrfachbelastung im nächsten Jahr geht, aber bis dahin wird noch viel Wasser die Dreisam hinuntergeflossen sein. Mischa, das hat wie immer große Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Wie immer ist mir während der Sendung, sind mir noch 1000 Dinge eingefallen, die man auch noch hätte besprechen können. Aber das macht ihr ja im Podcast Freiburg auch noch. Und da sollen die Leute einfach reinhören. Danke dir für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, Max, für die Einladung. Und ich wünsche dir noch viel Spaß, die ganzen anderen Teams zu besprechen. Ich werde es mir wahrscheinlich zum großen, großen Teil anhören und freue mich drauf auf den Royal. Ja, auf vielleicht zieh ich es über die Sommerpause. Ja.
Ja, sei nur schnell genug, denn zur Frauen-EM gibt es ja dann auch Sendungen und das könnte ein ganz interessantes Turnier werden. Aber ja, ich vertraue da in deine Hörkompetenz, so wie ich ja auch in die der Hörerinnen und Hörer vertrauen kann. Und ich kann darin vertrauen, dass ihr den Rasenfunk möglich macht. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und wie das geht, wie man uns Geld zukommen lassen kann, das erfahrt ihr auf rasenfunk.de und dann einfach auf den Unterstützen-Button klicken. Es geht via Banküberweisung, via PayPal, via Kreditkarte. Also es ist denkbar einfach und das Ganze funktioniert nach dem Value-for-Value-Prinzip. Das heißt, ihr überlegt euch einfach, welchen Gegenwert haben denn die Sendungen vom Rasenfunk in eurem Leben und diesen Betrag lasst ihr uns dann zukommen. Egal, ob das ein kleiner Kaffee ist oder das Äquivalent zu einem monatlichen Kinobesuch. Und dann können wir das hier weitermachen, was wir hier tun. Vielen Dank an alle, die das schon getan haben. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann könnt ihr das gerne auf mitmachen.rasenfunk.de loswerden. Wir freuen uns sehr darüber. Und wir freuen uns auch, wenn ihr diese Sendung weiterempfehlt. Und wenn euch weitere Fußballpodcasts interessieren, rasenfunk.de/Fußballpodcast ist die Adresse dazu. Bleibt gesund, bis bald. Ciao.
Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.